Deutschlandfunk Kultur heute.
Die geheime Wannsee-Konferenz fand am 20. Januar 1942 statt. Über ein Symposium zur Aufarbeitungsgeschichte der Shoah berichten wir, sowie über Er putzt, den Bachmann-Preis, Gewinnertext auf der Bühne in Wiesbaden und eine Themennacht zur Zeitenwende. Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Erst Gottesdienst, dann Tee mit dem Amtsvorgänger, anschließend Vereidigung und Antrittsrede, dann Ernennungen, Parade und Ball. So sieht der Amtsantritt von US-Präsident Trump aus. John Roberts, Präsident des Obersten Gerichtshofs, wird wie schon 2017 Donald J. Trump vereidigen.
I, Donald John Trump, do solemnly swear
that I will faithfully execute
that I will faithfully execute
the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
So help me God.
So help me God.
Pomp, Pop und Prunk gehören in Washington eben dazu. Sie sind auch ein Stück Theater. Da ist Amerika ganz anders als die Bundesrepublik. Wegen der Kälte findet die Zeremonie im Kuppelsaal des Kapitol statt. Christopher Macchio hat die Nationalhymne gerade schon gesungen. Tausende Besucher sind auf der National Mall. Bei uns in der Bundesrepublik singt bei der Vereidigung keiner. Der Bundespräsident leistet beim Amtsantritt vor den Mitgliedern des Bundestages und Bundesrates den Amtseid. Bundeskanzler und Bundesminister leisten bei Amtsübernahme vor dem Bundestag ihren Eid, durchgeführt vom Bundestagspräsidenten. Altbundestagspräsident Wolfgang Thierse habe ich gefragt und mit ihm darüber am Mittag gesprochen. Ende Oktober 1998 gratulierte Ihnen Gerhard Schröder zur Wahl. Sie haben ihn dann am 27. Oktober vereidigt?
Ja, ich war frischer Bundestagspräsident und er war frisch gewählter Kanzler. Und zu meinen Pflichten gehörte, ihn zu vereidigen, ja. Da wird gezeigt, was wir sind, nämlich eine parlamentarische Demokratie wird in diesem Akt gezeigt. Der gewählte Kanzler, vom Parlament gewählte Kanzler, leistet seinen Eid vor dem Präsidenten des Parlaments und nicht wie irgendwo sonst. Ich glaube, in den USA ist es anders. Da nimmt der Präsident, der Chef des obersten Gerichts, den Eid entgegen. Ne?
Richtig, so ist es. John Roberts.
Es ist ja eben auch keine parlamentarische Demokratie.
Sie haben damit
schon einen Unterschied.
Auf zwei wichtige Dinge hingewiesen. Der Amtseid ist eine persönliche, aber auch eine symbolisch-öffentliche Angelegenheit.
Ja.
Dokumentiert, bezeugt nochmal die Verankerung in der Verfassung. Wichtiger ist vielleicht noch das Amt oder das Amtsverständnis des Amtsträgers. Was muss der mitbringen?
Er muss schon ernst meinen, was er da sagt. Nämlich, dass er mit all seiner Kraft dem Gemeinwohl dienen will und nicht eigenen persönlichen Interessen. Dass es nicht um seine Karriere geht. Dass es auch nicht bloß um die Interessen der eigenen Partei geht, sondern um die des ganzen Landes, des ganzen Volkes. Das muss er ernst meinen. Das drückt er ja in dieser feierlichen, öffentlichen und damit auch außerordentlichen Form aus. Der Akt ist eben mehr als symbolisch. Da wird etwas gezeigt, was innere Haltung, was Gesinnung von Demokraten, von verantwortlichen Demokraten sein soll und wie ich auch hoffe, immer ist.
Sie sagen, es ist ein Amt, ein Staatsamt, ein herausgehobenes Staatsamt. Das ist nicht irgendein Job, den man erledigt und aus dem man sich vielleicht nach einer Probezeit verabschiedet. Hat sich unser Amtsverständnis vielleicht ein wenig gewandelt? Ich erinnere daran, Horst Köhler trat vom Amt des Bundespräsidenten 2010 zurück. Zwei Jahre später trat Christian Wulff zurück. Könnte es sein, dass der neue US-amerikanische Präsident Trump vielleicht nahelegt, sein Amt ja wie so eine Art Firmenboss zu führen? Hat sich unser Amtsverständnis geändert?
Ja, wer ist jetzt mit wir, mit unser gemeint? Zunächst mal, wenn ich das richtig beobachte, ist der Respekt vor Ämtern, vor Institutionen ja insgesamt in den westlichen Gesellschaften geringer geworden, wie das Vertrauen in die Demokratie, in die Institutionen und das Personal ja abgenommen hat. Das hat mit Krisen, mit Konflikten, mit Ängsten und Überforderungen von Menschen zu tun. Wenn wir nach den USA blicken, ich kann Trump nicht originell beurteilen, origineller als andere, aber wenn er denn heute die Eidesformel spricht, auf Deutsch, so wahr mir Gott helfe, dann sagt er damit auch etwas sehr Wichtiges, was in dieser Formel steckt. Nämlich ist es ein Bekenntnis dazu, die eigene Machtvollkommenheit, den eigenen, bei Trump ja exzessiv bekundeten Machtwillen zu relativieren. Weil diese Formel ja gewissermaßen ein Eingeständnis ist, dass man nicht selbst Gott ist und nicht selbst allmächtig ist und nicht sein will, sondern auf Hilfe angewiesen ist. Diese Relativierung von Allmachtsgesinnung, Allmachtsstreben, die könnte diese Formel, die so fromm daherkommt, auch säkularen Menschen sympathisch sein, denke ich.
Ich glaube, man nimmt immer noch das Original des Grundgesetzes von 1949 oder zumindest ein Faksimile, die Adenauer damals hat anfertigen lassen, richtig?
Das ist so, ja. Also auch das ist natürlich nochmal, um das wirklich auf die symbolische Ebene heben. Die Grundlage unseres gemeinsamen Handelns, auch des Handelns des Parlaments wie des Kanzlers, ist die gemeinsame Verfassung, wie sie 1949 verabschiedet ist und inzwischen natürlich auch verschiedentlich verändert worden ist. Aber das ist das uns Gemeinsame, das Grundgesetz. Und dass das auch bei diesem symbolischen Akt nochmal gezeigt wird, finde ich schon wichtig.
Das ist dann, glaube ich, doch ein großer Unterschied, diese starke Verfassungsverankerung seit der Weimarer Reichsverfassung als in der US-amerikanischen Demokratie, ne?
Ja, wir werden sehen, wie stark die Institution und die Verfassung in den USA noch wirkt angesichts eines Präsidenten, der so viel an, wie nennt man das jetzt, Disruption ankündigt, an autoritären Entscheidungen, der so viel starke Figuren, die Milliardäre sind, um sich sammelt. Und wir müssen sehen, wie der Regierungsstil von Trump, die Art, wie er auch international agiert, welche Auswirkungen das auf die Demokratien in unseren Gesellschaften haben wird. Welche Auswirkungen das hat etwa darin, dass sich autoritäre Herrscher, von denen es massenhaft gibt, viel zu viele auf der Welt, ob die sich ermuntert, bestätigt, gestärkt fühlen. Das sind so etwas beunruhigende Beobachtungen angesichts eines ganz gewichtigen Machtantritts.
Sagt Altbundestagspräsident Wolfgang Thierse über den Amtseid und die Vereidigung des Vizepräsidenten des Amerikanischen hat gerade im Kuppelsaal des Kapitols begonnen. Von der Politbühne nun zur Theater, zur Sprechbühne. Die Schriftstellerin, Illustratorin Valeria Gordev hat vor 2 Jahren den Ingeborg-Bachmann-Preis im Rahmen der Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt gewonnen. Ihr Siegertext heißt kurz und knapp, er putzt. Die Uraufführung für das Staatstheater Wiesbaden hat Marie Schleef als Regisseurin übernommen. Und die war schon als Regieassistentin an der Volksbühne Berlin tätig, am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, in Köln, den Münchner Kammerspielen und dem Kosmos-Theater in Wien. Und sie ist eine der hochinteressanten Bühnenkünstlerinnen. Richard Wagner erfand bekanntlich das unsichtbare Orchester, verbannte es in den Graben. Marie Schleef erfindet vielleicht das wortlose Theater. Sie spricht ohne Sprache. Shirin Sochitravala über einen sensorischen Theaterabend. Er putzt.
Anstelle eines roten Samtvorhangs hebt sich zu Beginn eine weiße Küchengardine und gibt den Blick auf eine quietschbunte Bühne frei. In der Mitte gelbe Kacheln, links eine kleine Kommode mit Videokassetten darin, rechts eine Tür und darüber eine Uhr. Hier wohnt Konstantin mit seiner Schwester. Die Hauptfiguren in Valeria Gordevs Text »Er putzt«. Die Regisseurin Marie Schleef nimmt ihn zum Anlass für eine sogenannte ASMR-Performance. Die Abkürzung steht für autonome sensorische Meridianreaktionen. Die werden durch bestimmte akustische, visuelle und taktile Reize ausgelöst und können ein angenehmes Kribbeln am Körper, oft auf der Kopfhaut, auslösen. Das Ganze dient dem Wohlgefühl und der Entspannung. Der Theatersaal verwandelt sich auf diese Weise in eine wabernde Klanglandschaft, in der es schmatzt, quietscht, rauscht, blubbert und vieles mehr. Konstantin möchte sich anscheinend entspannen. Zumindest in der Version von Marie Schleef. Wie in der Vorlage putzt er eigentlich ständig. Mit den üblichen Waffen der Haushaltsführung, von Wischmopp über Careset bis hin zum Handstaubsauger, beugt er sich über den Schmutz der blitzblank wirkenden Bühne. Dabei fällt so gut wie kein Wort. Denn so kurios es klingt, die preisgekrönten Sätze von Valeria Gordev ertönen bei dieser Uraufführung nicht. Der rund 80-minütige Abend ersetzt sie durch penibel choreografierte Bewegungen und Blicke und kontert die Wirklichkeit mit totaler Künstlichkeit. Das ist für die Regisseurin Marie Schleef nicht untypisch. Sprechtheater ohne gesprochene Sprache. Dafür lässt sie ihre Figuren in extremer Zeitlupe agieren. Für einen Schritt brauchen sie rund 5 Sekunden und für jede Putzaktion eine halbe Ewigkeit. Das geschieht so unkonventionell und albern, dass das Zusehen eine Freude ist. Die Figuren wirken wie Puppen, erstarrt in ihren Ritualen. Jeden Tag machen sie dasselbe, nämlich sauber, ganz egal ob den Boden oder ihre Zähne. Und täglich grüßt das Murmeltier. Das trägt leider nicht über die Länge des ganzen Abends, bricht dafür aber schön mit den Konventionen des Sprechtheaters. Außer Konstantin, den hier 2 Schauspieler verkörpern, lebt in der Wohnung auch noch seine kleine Schwester Lada, die ihr Leben vor dem Fernseher vergeudet. Einmal ertönen von dort Klänge aus Raumschiff Enterprise und sogleich öffnet sich wie von Geisterhand die Hinterwand und aus dem Schnürboden segelt ein blinkendes Raumschiff in Richtung Bühne. Ein irrwitziger Moment, den man nicht vergisst. Genauso überraschend später der Anflug eines riesigen Wattestäbchens, Symbol für Konstantins Dreckerkundungen bis in die Fugenritzen hinein. Heimlicher Star des Abends ist der Schmutz selbst, der hier mal als durch die Wohnung kullernde Staubmaus auftritt und am Ende als niedliches Schmutzkuschelmonster mit treuherzigem Augenaufschlag. Im Finale wirft sich Konstantin dem eigenen Dreck dann quasi an den Hals und versöhnt sich womöglich mit der eigenen Endlichkeit. Die beiden tanzen zu einem fröhlichen Schlager, der verspricht, das Leben sei wunderschön. Das ist dann etwas viel des Guten und die Frage, ob Konstantin morgen wieder zum Spültuch greift, bleibt unbeantwortet.
Redseliger Dreck. Er putzt, der Bachmann-Preis-Gewinnertext auf der Bühne in Wiesbaden, Shirin Sochi-Travalla, berichtete. Der 20. Januar ist nicht nur der Tag der Inauguration des neuen US-Präsidenten, er ist auch ein Gedenktag. Am 20. Januar 1942 fand die geheime Wannsee-Konferenz statt zur koordinierten Deportation der europäischen Juden während der NS-Zeit. Am Gedenkort in der Berliner Wannsee-Villa fand ein Symposium zur Geschichte der Aufarbeitung nach 1945 statt. Historiker trafen sich und für uns dabei war Sebastian Engelbrecht.
Der israelische Historiker Gideon Reuveni, der an der Universität Sussex in Großbritannien lehrt, blickt auf das erste Kapitel in dieser Aufarbeitungsgeschichte, das Luxemburger Abkommen. Am 10. September 1952 einigten sich Vertreter Israels, der Bundesrepublik und der Jewish Claims Conference auf das, was man in Deutschland fortan jahrzehntelang Wiedergutmachung nannte. 3,5 Milliarden D-Mark, Exportgüter und Dienstleistungen an Überlebende der Shoah und den jüdischen Staat. Reuveni würdigt das Abkommen als beispielhaft.
Diese Idee von Menschenrechten, die Vergangenheit irgendwie anzuerkennen, die Tatsache, dass die 3 Akteuren und vor allem also die beide Seiten, die jüdische, konnten zusammen miteinander reden und einen Dialog anfangen und auch eigentlich an Basis, an Grund haben, zu anerkennen, was hat passiert.
7 Jahre nach dem Holocaust schon einigten sich Deutschland, Israel und die Vertreter der überlebenden Juden. Reuveni sieht hier mehr ein Gelingen als einen Bruch, auch wenn sich der Begriff Wiedergutmachung im Laufe der Zeit als verfehlt herausstellte. Auch Sarin Ashrafi, Historikerin an der Universität Leipzig, entdeckt eher Wahres und Gutes am Vertrag von Luxemburg. Der damalige Bundeskanzler Adenauer habe den Vertrag gewollt.
Gar nicht so sehr aus eben dieser Schlussstrichmentalität, sondern auch tatsächlich aus so moralischen Anspruch heraus. Also wenn man sich beispielsweise Konrad Adenauers Hintergrund anschaut, seinen katholischen Hintergrund.
Ashrafi hat allerdings auch einen der tiefen Brüche in der Aufarbeitungsgeschichte offengelegt. Sie hat über den Auftritt des ersten israelischen Botschafters in Deutschland, Asher ben Natan, an der Universität von Frankfurt am Main am 9. Juni 1969 geforscht. Linke Studenten übertönten ben Natans Vortrag mit Sprechchören, schnitten das Mikrofonkabel durch und hielten ihm pro-palästinensische Transparente entgegen. Sarin Ashrafi erinnert an den Antisemitismusvorwurf gegen die Studenten.
Und zwar ist es ein Hinweis von dem Frankfurter Sozialphilosophen Theodor W. Adorno, der in einem Freund in den USA schreibt, nach dieser Störung Ben Natan, wie er mit Erschrecken feststellen musste, welch manische Züge diese Protest, diese Störung hatte. Ja? Ich habe in die manisch erstarrten Augen dieser Studenten geschaut, sagt er.
Nicht alles passt in eine Veranstaltung zum Thema. etwa die Fernsehserie Holocaust, Daniel Jona Goldhagens Buch über Hitlers willige Vollstrecker, die Walser-Bubis-Debatte. Aber dies, seit 2013 diskreditiert eine neue Partei, die AfD, auf der politischen Bühne Jahrzehnte der Geschichtsaufarbeitung, wie der Historiker Volker Weiß beobachtet hat.
Es wird immer wieder betont, dass es darum geht, diese, wie nannte es der angeblich gemäßigte Meuthen, der nie gemäßigt war, linksgrün versiffte Bundesrepublik, 68er Republik, das zu revidieren. Und das hat immer einen geschichtspolitischen Kern. Also selbst wenn sie nicht darüber reden, steht immer die Niederlage dahinter. Und das ist eigentlich eine Doppelkehre, die gemacht werden soll. 68 soll revidiert werden und über die Revision von 68 auch das Ergebnis von 45 revidiert werden.
Und nun, seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, droht der große Bruch in der Aufarbeitung der Shoah auch von links. Der Jurist und inzwischen aus der Linken ausgetretene ehemalige Berliner Kultursenator Klaus Lederer macht dafür einen dogmatisierten Queer-Feminismus und Postkolonialismus verantwortlich.
Nach dem 7. Oktober habe ich persönlich es als moralische Bankrotterklärung empfunden, dass Menschen, die Solidarität, Emanzipation aller, Gleichberechtigung, Gleichheit als Anspruch verfechten und Freiheit für alle als Anspruch verfechten, diese Solidarität für einen Teil der Gesellschaft aufkündigen, nämlich für den jüdischen Teil.
Klar ist, Deutschland muss den Titel als Aufarbeitungsweltmeister, den nie jemand dieser Republik verliehen hat, wieder abgeben. Zu groß sind die Widersprüche, zu tief die Brüche,
sagt Sebastian Engelbrecht. Die Metamorphosen, das sind nicht nur eines der bedeutenden Bücher der abendländischen Literatur vom römischen Dichter Ovid, der ans Schwarze Meer verbannt wurde, weil er auch über Liebeskunst schrieb. Es war auch der Titel einer Themennacht in der Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Leben wir nach der Wendezeit in einer Zeitenwende? Kommt nach dem Aufbruch die Krise oder ist das fatalistisches Gerede? Inspirieren ließen sich Redner und Denker von einem Bilderzyklus Herlinde Kölbels, die mal nicht als Menschenfotografin auftrat, sondern über sich beständig verändernde Natur. Für uns dabei war Cornelius Willenkemper.
Die heutige Amtseinführung des US-Präsidenten Donald Trump galt in der Themennacht der BBRW am Berliner Gendarmenmarkt als zeitaktuelles Beispiel der tiefgreifenden Folgewirkungen von Veränderung und Transformation. Trump dürfte dabei nicht für die Metamorphose vom Chaos zur Ordnung stehen, die Ovid einst im Sinn hatte. Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Daniel Zielblatt warnte im Panel über die Metamorphose von Demokratien vielmehr vor den, so wörtlich, sehr negativen Folgen von Trumps Wahl.
Trumpismus bietet ein negatives Vorbild an für Demagogen, wie die an der Macht kommen können und wie die regieren. Und das ist etwas, was ich jetzt diese Woche hier in Deutschland erlebt habe. Diese Wahl von Trump führt, fürchte ich, zu einem Gefühl von Ohnmacht, Hilflosigkeit, Ratlosigkeit. Man hat das Gefühl, dass es eine autokratische Unvermeidlichkeit gibt. Und das ist sehr gefährlich, finde ich, weil das hilft Demagogen natürlich.
Ein tagespolitischer Bezug in einer Themennacht, die den Begriff der Metamorphose bei rund 100 Auftritten in 30 Räumen der Akademie aus vielen verschiedenen Perspektiven beleuchtete. Namensgebend für das international und hochkarätig besetzte Symposium war ein Langzeitprojekt der Fotografin Herlinde Kölbel. Sie beobachtete die Metamorphosen von Pflanzen, die Veränderung von Strukturen, Formen und Farben im Prozess des Vergehens. Zur Eröffnung ihrer Ausstellung in der Berlin-Brandenburgischen Akademie betonte der Kunsthistoriker Horst Bredekamp, dass das klassische Stillleben kunstgeschichtlich eben nicht für Vergänglichkeit und Tod stehe, sondern für Erneuerung und den Kreislauf des Lebens. Herlinde Kölbel stimmte dieser Interpretation zu.
So habe ich eigentlich die Arbeit immer gesehen. Ich habe nicht an den Tod gedacht, also nicht an das Ende als solches. Für mich war das immer eine stete Entwicklung. Also dieser Sprung von der ursprünglichen Schönheit dann in eine neue Schönheit, die sich ständig verändert. Und diese ständige Veränderung, das ist für mich so eine eher Leben, Transzendenz von Leben, habe ich das immer gesehen. Und ich habe nie ganz verstanden, dass Menschen darin etwas Trostloses sehen oder Angst haben.
Dass die Welt und ihr Blick auf sie nie bleiben können, was sie sind, war auch zentrales Thema im Panel Konservativ sein in Zeiten des Wandels. Der Rechtsphilosoph Christoph Möllers bekannte, der Begriff konservativ sei für ihn nichts weiter als ein Accessoire. Seit dem Beginn moderner Politikgestaltung, Stichwort Frauenrechte und Meinungsfreiheit, habe das Wort konservativ an Bedeutung verloren. Die Journalistin und Demokratieaktivistin Düzin Tekal sah das ganz anders. Sie plädierte für die Schärfung des Begriffs und für einen so wörtlich weltoffenen Patriotismus.
Also ich glaube, grundsätzlich geht es darum, dass wir uns viel zu selten die Frage stellen, wer wir sein wollen, wer wir sind, was uns ausmacht und auch was es dieser Tage bedeutet, deutsch zu sein. Wenn wir sie als Mitte der Gesellschaft nicht stellen, egal ob wir konservativ sind, säkular, liberal, religiös, dann machen es halt die extremen Ränder.
Der FAZ-Journalist Simon Strauß merkte an, dass der gegenwärtige politische Diskurs durch Negativität und durch eine Konzentration auf das geprägt sei, was vermeintlich nicht funktioniere. Gegen diesen Mangel an Bewusstsein für die eigenen demokratischen Errungenschaften brachte Strauß den Konservatismus schließlich als Regulativ der Metamorphose ins Spiel.
Ich finde, Konservativismus kann durchaus was Gestaltendes haben oder kann ein Begriff sein, der eben einfach sagt, Moment mal, also ist die neue Rechtschreibreform wirklich sinnvoll oder sollten wir die Atomkraftwerke wirklich abschalten? Also diese Frage des Zweifels, der Skepsis, des Vorsichtigen vielleicht, ja, das ist etwas, was man damit verbinden sollte und nicht gleich sagen, das ist hemmend, das ist aufhaltend, das ist zurückschauen.
In Zeiten des Wandels und der Erneuerung lohne es, sich auf seine Wurzeln und Prägungen zu besinnen. Das war als Plädoyer für die Behutsamkeit und gegen die Vereinnahmung des Konservatismus durch radikale Populisten zu verstehen. Am Ende stand die Erkenntnis, dass Veränderungen unvermeidlich sind, wir sie aber gestalten können, und zugleich die Ermutigung, Metamorphosen in Politik, Biologie, Kunst oder Wissenschaft als Umformungskrisen und als Chance auf einen Neuanfang zu deuten.
Cornelius Wühlenkemper über eine Tagung der Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Über den Amtszeit von Donald Trump haben wir hier schon kurz gesprochen. Wie seine Amtszeit die Gesellschaft und Kultur vielleicht prägen könnte, mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anna Kuhn.
Der Kulturkampf, der auch schon in Trumps Wahlkampf deutlich wurde, werde sich weiter verfestigen, so Christoph Jacke, Professor für populäre Musik und Medien an der Universität Paderborn, wenn zum Beispiel Männer gegen Frauen ausgespielt werden und muskelbepackte CEOs für neue Männlichkeit stehen.
Ich glaube, dass diese alten Bilder, ne, das sind ja alte Stereotype und Archetype, die jetzt wieder auftauchen und so ein Backlash sind. Also wir werden quasi kulturell Jahrzehnte zurückgeworfen und sind alle sehr überrascht in etwas freiheitlicheren, demokratischeren Gefilden, dass das überhaupt möglich ist und dass das nicht nur einzelne Spinner sind, sondern dass denen halt auch noch massenweise gefolgt wird auf eine gewisse Art und Weise oder sie die Stimmen bekommen.
Das gesamte Gespräch mit Christoph Jacke hören Sie in der Deutschlandfunk-App im Corso-Podcast. Er ist einer der ältesten Auszeichnungen für Literatur in Deutschland, der Bremer Literaturpreis. Mit dem Hauptpreis wird in diesem Jahr Wilhelm Bartsch für seinen Gedichtband Hohe See und Niemandsland ausgezeichnet. Der Förderpreis geht an Stefanie Sargnagel für ihr Buch Iowa, ein Ausflug nach Amerika. Der mit 6.000 Euro dotierte Förderpreis wird seit diesem Jahr von Deutschlandfunk Kultur finanziert. In dem autofiktionalen Werk erzählt Sargnagel davon, wie sie zusammen mit Christiane Rösinger einige Zeit in Iowa verbringt. Ein Buch über Amerika, aber auch über eine Freundschaft zwischen Frauen. Das im Rowohlt Verlag erschienene Buch sei eine hochkomische und zugleich präzise Erkundung des mittleren Westens der USA, bei der das medial vermittelte Amerika-Stereotyp staunend wiederentdeckt, aber nicht verurteilt wird, erklärte die Jury. Iowa, ein Ausflug nach Amerika, stand letztes Jahr auch schon auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Einen Tag bevor morgen Trisha Tuttle, die neue Leiterin der Berlinale, ihr Programm präsentiert, gibt es heute schon gute Neuigkeiten. Die Berlinale bekommt mehr Geld. Rund 2 Millionen Euro packt der Bund auf seinen Zuschuss zu dem Filmfestival drauf. Er gibt dann insgesamt fast 13 Millionen Euro. Über das Programm von Tuttle berichten wir auch morgen ab 17.30 Uhr hier in Kultur heute. Der iranische Sänger Amir Tatalu ist einem Bericht zufolge in seinem Heimatland von einem Gericht zum Tode verurteilt worden. Tatalu war Ende 2023 von der Türkei an den Iran ausgeliefert worden und zunächst unter anderem wegen Blasphemie zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Diese Strafe wurde nun in die Todesstrafe umgewandelt. Tatalu gilt als einer der Pioniere des iranischen Rap. Er lebte seit 2018 in Istanbul. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden im Iran im vergangenen Jahr mehr als 900 Menschen hingerichtet.
Die Kulturmeldung mit Anna Kuhn war das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse daran. Gleich die Nachrichten und um 18.10 Uhr dann die Informationen am Abend. Sie stehen natürlich im Zeichen der Amtseinführung von Donald Trump. Ihnen einen guten Abend.